Aus dem Epheserbrief: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach dem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Angeld auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Nun, wir haben gestern von den drei Arten der Wirkungen des Heiligen Geistes gesprochen, von drei Gnadengaben in besonderer Weise. Zuerst war es die Auserwählungsgnade Gottes, von der haben wir gesprochen, auserwählt vor Grundlegung der Welt, zuvor bestimmt zur Sohnschaft und begnadigt in dem Geliebten. Heute wollen wir uns in besonderer Weise mit der Erlösungsgnade befassen. Diese Erlösungsgnade, von der uns gesagt wird, in ihm sind wir begnadigt. Es heißt da, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und es heißt es, in ihm, nämlich dem Herrn Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Das sind diese beiden wichtigen Punkte des Evangeliums. Es geht hier um die Erlösung durch sein Blut. Und eben das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift. Die Erlösung durch sein Blut. Es wird heute nicht mehr sehr viel vom Blut Jesu Christi gesprochen. Es wird auch oft einmal nicht mehr viel vom Kreuz gesprochen, mit der Begründung, die Leute wollen das nicht mehr so hören. Wisst ihr, es gibt dann eine Aussage, hör doch endlich einmal auf, von dieser Blutstheologie zu sprechen, das ist ja so furchtbar, was dort am Kreuz geschehen ist, das kann man doch nicht immer wieder vor Augen haben. Und wenn man am Sonntagmorgen zusammenkommt am Tisch des Herrn, dann wird heute schon in manchen Kreisen gesagt, man kann doch nicht immer nur an einen Toten denken. Das ist doch keine Freudenbotschaft. Das ist doch nicht etwas, was auferbaut. Da möchte man dann lieber etwas Leichtes, etwas Erfreuliches, etwas Aufbauendes haben. Ihr Lieben, das ist alles lieb und recht gemeint, aber es ist eben menschlich gedacht. Wisst ihr, ohne Blut vergießen am Kreuz, ohne das Kreuz selber und ohne das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus gibt es kein echtes, wahres Evangelium. Natürlich ist das eine gewaltige Sache. Natürlich ist das eine Sache, die dem Fleische nicht schmeckt, dass Gott seinen Sohn senden musste und ihn dort leiden und sterben lassen musste am Kreuz. Aber ihr Lieben, am Kreuz von Golgatha, da geht es nicht ein bisschen ums Wohlfühlen, da geht es auch nicht um eine fromme Theologie, schon gar nicht um eine Philosophie. Am Kreuz von Golgatha geht es in erster Linie darum, dass Gott, der heilige, ewige Gott, seinen Sohn in den Tod gegeben hat, ins Gericht gegeben hat, damit wir das Leben haben. Um das geht es doch. Ihr Lieben, wer das richtig verstanden hat, der fühlt sich dabei auch wohl, weil nämlich diese Erlösung die Quelle unserer Freude ist. Außerhalb von diesem Geschehen von Golgatha gibt es nur eine oberflächliche, weltliche, gefühlsmäßige, emotionale Freude. Die richtige, wahre Freude ist einfach die Tatsache, ist in allem Leide doch Jesus meine Freude. Und deshalb ist für mich das Kreuz von Golgatha eben nicht etwas, was mich abstößt. Und das Blut Jesu Christi ist mir so kostbar, dass es mit einer tiefsten Dankbarkeit verbunden ist. Und ich denke am allerliebsten immer wieder in der Stille daran, dass mein Heiland mich so geliebt und sich selber für mich dahingegeben hat. Wisst ihr, das ist eine Freude und das ist eine tiefe Herzensruhe und Friede, die über alles Denken und Verstehen hinausgeht. Und das ist doch das Entscheidende. Es kommt doch nicht darauf an, ob ich in meinem Herzchen mal so ein bisschen ein besseres Gefühl habe oder nicht. Nein, es geht hier um das letzte zentrale Geschehen. Der heilige, ewige Gott hat mich, den verlorenen Sünder, der ich eigentlich durch meine Schuld und Sünde hätte ans Kreuz kommen müssen und dort hingerichtet werden müssen. Für mich hat Jesus Christus das getan. Lieben, wenn einer im Altertum, im Zeitraum von Jesus Christus gekreuzigt wurde, und das kam ja nicht so selten vor, wie wir das vielleicht meinen. Die Römer waren da schnell dabei. Es war eben die Hinrichtungsmethode der Römer geworden. Ist ja schon, wo man sagen, fast unvorstellbar, was in menschliche Gehirne alles kommen kann. Einen Menschen durch die Kreuzigung hinrichten lassen. Das war das Grauenhafteste, was es überhaupt jemals gab. Man darf annehmen, dass es die Perser zuerst in Nordafrika eingeführt hatten. Und dann haben es die Römer übernommen. Wir wissen von der Bibel her, dass die Juden die Steinigung hatten zur Hinrichtung. Auch das war nicht gerade die schönste Art, aber es war doch noch viel humaner als das Kreuzigen. Denn beim Kreuzigen hing einer oft stundenlang mit den wahnsinnigsten Schmerzen dort, die Hände durchgraben, die Füße durchgraben, in der Glut der Mittagshitze dort, leidend sterbend, und das hat unser Herr auf sich genommen, für uns, damit wir das Leben haben. Wisst ihr, das Kreuz von Golgatha war zu allen Zeiten ein Ärgernis. Der Apostel Paulus sagt schon, deshalb brauchen sich die modernen Menschen heute nicht so sehr modern gebeten und sagen, wir wollen nichts mehr vom Blut und vom Kreuz und vom Tod hören. Das war zu allen Zeiten so. Der natürliche Mensch hat das Empfinden auch heute noch. Aber was sagt denn der Apostel Paulus im 1. Korinther 1, Vers 18? Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir glauben, ist es die Kraft Gottes. Das Kreuz von Golgatha, um genau zu sein, der Gekreuzigte, ist für uns der absolute Mittelpunkt des Heilsgeschehens. Und ohne Golgatha und ohne Kreuz und ohne Vergießen seines Blutes gibt es kein Evangelium und gibt es auch keine Erlösung durch sein Blut. Also in Jesaja 53, ihr kennt ja dieses Kapitel, da zeigt es uns schon, wie der natürliche Mensch war. Wir haben ihn angeschaut. Wir haben ihn für nichts geachtet. Wir konnten diesen Anblick eines Gekreuzigten nicht ertragen. Das war damals schon so. Und was sagt Petrus zu seinem Herrn, als er die Leidensankündigung sagte: Ich werde aufgehen nach Golgatha, dort werde ich leiden und sterben und gekreuzigt werden. Da ist doch selbst Petrus ganz empört. Und dann nimmt er ihn beiseite und sagt: Herr, das geschiehe dir nur nicht. Petrus wusste, einen gekreuzigten Messias würde Israel nie und nimmer annehmen und anerkennen. Sie hatten eine andere Vorstellung von dem Messias. Sie hatten eine Vorstellung, dass er als der König aller Könige kommt, dass er als der Herr aller Herren kommt. Lieben, es ist erstaunlich, in welcher vielfältigen Weise uns die Bibel den Herrn Jesus vorstellt. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selber gepriesen in Ewigkeit. Und trotzdem ist er der, der in Bethlehem in den Windeln geboren sich zu nichts machte und am Kreuz von Golgatha gestorben ist, sein Blut vergossen hat, damit wir die Vergebung der Vergehungen bekommen haben. Lieben, das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Gott ist Liebe. Und daran ist die Liebe Gottes geoffenbart und erschienen, indem er seinen Sohn sandte, als eine Sühnung für unsere Sünden. Und dabei bleiben wir, das Evangelium, die frohe Botschaft heißt: So sehr hat Gott diese Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und deshalb schreibt auch der Römerbrief in Kapitel 3, durch den Glauben an sein Blut. Der Apostel Paulus betont immer wieder, was der echte, wahre Glaube ist. Ohne Blutvergießen gibt es keine Versöhnung. Und eben auch das muss einmal deutlich und klar herausgestellt werden. Es mussten zwei Dinge erfüllt werden, dass Jesus Christus der Heiland und der Erretter der Menschheit sein konnte. Wisst ihr, es hat in der Geschichte viele Märtyrer gegeben, die waren auch bereit, ihr Leben hinzugeben. Alle Hochachtung vor denen. Ich habe keine Hochachtung vor den Selbstmördern, die andere mit in den Tod reißen. Das sind Fanatiker, das sind religiöse Fanatiker. Aber sie meinen auch durch ihre Tat, Gott einen Gefallen zu tun. Zwei Dinge waren nötig. Das erste ist, es musste Menschenblut vergossen werden. Aber es musste Menschenblut vergossen werden von einem Menschen, der rein war und keine eigene Sünde hatte. Und da gab es eben nur einen einzigen, der diese Voraussetzung Gottes erfüllen konnte. Und das war sein Sohn Jesus Christus. Er wurde wahrer Mensch. Und deshalb konnte Gott auch im alten Bunde Millionen von Opfertieren annehmen, weil er wusste, ich blicke auf den Augenblick, wo einmal das wahre Lamm Gottes dort am Kreuz von Golgatha sterben würde und dort eine vollkommene Erlösung schaffen würde. Und das konnte eben nur Jesus Christus, weil er selber keine eigene Schuld und Sünde hatte, sondern er konnte sein reines, kostbares, vollkommenes Blut Gott opfern. Der Apostel Paulus zieht dann allerdings eine Konsequenz daraus, und das sollten wir auch nie vergessen, wenn er dann im 12. Kapitel des Römerbriefes schreibt: Ich ermahne euch nun durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Schlachtopfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, der Apostel Paulus sagt, die Zeit, wo man Gott jetzt mit einem stellvertretenden Opfer abspeisen kann, wie das noch in Israel ja von ihm angeordnet war, mit ganz strengen Regeln, diese Zeiten sind vorbei. Jesus Christus hat ein für alle Mal das vollgültige Opfer gebracht. Und deshalb wird auch nicht mehr jetzt mit Tieropfer geopfert, sondern wir denken jetzt rückblickend daran, was er, der Herr, für uns getan hat. Wie war denn es damals, als Johannes der Täufer dem Herrn Jesus zum ersten Mal begegnete? Er kannte ihn ja nicht. Aber als er ihn sah, was sagte er da? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Hinwegnimmt ans Kreuz. Lieben, das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Und nur in diesem Blute haben wir die Erlösung. Und deshalb konnte Paulus auch im Kolosserbrief schreiben, Kolosser 1, Vers 25, wir haben die Erlösung, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Deshalb ist das die herrlichste Botschaft, die es überhaupt gibt, und wir wollen uns darüber freuen und dankbar sein, dass wir einen solchen Herrn haben. Dürfen allerdings dann auch immer wieder daran denken, und das gehört zusammen, wir haben nicht nur einen am Kreuz von Golgatha gestorbenen Heiland, sondern wir haben einen am Ostermorgen auferstandenen Heiland. Wir haben einen Herrn, der jetzt in der Himmelfahrt wieder zum Vater zurückgekehrt ist. Wir haben einen Herrn, der sich jetzt am Throne Gottes für uns verwendet. Und wir haben einen Herrn, der kommen wird in Macht und Kraft und Herrlichkeit auf diese Erde und alles neu machen wird. Das ist das gesamte Evangelium. Und es ist eine kostbare, herrliche Botschaft. Und so sagt uns der Apostel hier im Epheserbrief diese drei Punkte. Der Herr hat durch die Erlösung, durch sein Blut es gewirkt, die Vergebung der Übertretungen. Ich sage oft gerne einmal in der Evangelisation, an dem Kreuze trug der Reine meiner Sünde Lohn. O, wie liebt mich dieser eine Gottes Sohn. Deshalb können wir diesen Namen Jesus nur in tiefster Dankbarkeit und in tiefster Demut immer wieder nennen. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er hat uns nun die Vergebung der Übertretungen geschenkt nach dem Reichtum seiner Gnade, die er auf uns hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich gesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Erfüllung der Zeiten. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Da heißt es, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ich habe schon gesagt, dass in diesem kleinen Abschnitt 11-mal in ihm steht. Das heißt, wir haben tatsächlich alles in ihm. Und hier sagt der Apostel Paulus eine prophetische Aussage. In diesem dritten Punkt, er spricht hier von dem Geheimnis. Ich werde über das Wort Geheimnis noch etwas an einer anderen Stelle sagen, in den nächsten Tagen einmal. wollen einmal das zurückstellen. Aber hier sagt er, bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Ihr Lieben, das ist eine Aussage, die noch nicht erfüllt ist. Dass er die Erlösung geschaffen hat durch sein Blut, das ist erfüllt. Dass wir die Vergebung der Vergehungen haben, das ist auch erfüllt. Ob wir nun überströmend sind in der Weisheit und Einsicht, das liegt mehr an dem, was wir im Glauben erfasst haben. Ob uns der Gekreuzigte nun eben gleichgültig geblieben ist oder ob er für uns das Kostbarste ist, was es gibt. Das kann nur der Heilige Geist wirken durch das Lesen des Wortes Gottes und durch die Stille vor ihm. Aber wir erkennen hier doch das Wunder aller Wunder, dass der Herr uns diese Erlösungsgnade geschenkt hat. Und deshalb sollte eigentlich kein Tag vergehen in dem Leben eines Kindes Gottes, dass wir nicht davon für immer wieder von Herzen dankbar sind. Dem Vater dankbar sind, dass er den Sohn seiner Liebe gegeben hat, dass er ihn nicht geschont, sondern ihn für uns gegeben hat, und dem Herrn Jesus zu danken für seine Liebe. Denn auch der Herr sagt ja in Johannes 15 deutlich einprägsam, eine größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat er getan. Aber nur noch einige Gedanken zu dieser prophetischen Aussage, die wir hier finden. Was heißt es nun, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist? Es wird einmal eine Zeit kommen, und die ist vielleicht gar nicht mehr so sehr weit weg, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und zwar in Macht und Kraft und Herrlichkeit auf diese Erde. Ich kann nun nicht den gesamten Heilsplan hier ausrollen, aber wenn von der Wiederkunft des Herrn gesprochen wird, fängt es ja schon an mit der Entrückung. Und das größte Ereignis der Zukunft in dieser Welt, von der Welt allerdings gar nicht ohne weiteres wahrgenommen, wird die Tatsache sein, dass Jesus Christus seine Gemeinde, die er sich erkauft hat durch sein Blut, es ist ja sein Leib, es ist ja seine Braut, wird er zu sich nehmen, indem er in den Wolken des Himmels kommen wird. Was sagt denn der Herr zu seinen Jüngern, als er in den Himmel aufgefahren ist? Was sagen die Engel dann zu ihm? Sie haben ihm nachgeschaut, bis er in der Wolke verschwunden war. Da sagen sie, und dieser Jesus wird in den Wolken wiederkommen. Und dann wird er aus den Wolken heraus mit gebietendem Zuruf, mit der Posaune Gottes, mit der Stimme eines Erzengels sagen, kommt. Und dann werden auch wir die Himmelfahrt erleben, wie der Herr Jesus sie erlebt hat. Ihr Lieben, es ist ein kostbarer Gedanke, dass die Gemeinde und damit die Glieder am Leibe des Christus, jedes Kind Gottes, das erlebt, was auch der Herr Jesus erlebt hat. Wir sind, sagt Paulus, mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus gestorben. Da meint er den alten, sündigen Mensch. Und wir sind auch mit Christus begraben. Das kommt in der Wassertaufe zum Ausdruck. Wenn wir einen Gläubigen taufen, dann taufen wir ihn ganz unter ins Wasserbad als Zeichen, er ist der Sünde, dem Tode gestorben. Und dann auferweckt mit ihm. Und dann erleben wir auch in der Entrückung unsere Himmelfahrt, wie der Herr sie erlebt hat. Und dann werden wir mit ihm nach der großen Drangsalszeit vor der Ausrichtung des tausendjährigen Reiches mit ihm wieder zurückkehren. Die Bibel sagt das deutlich und klar, und das größte Ereignis wird die Entrückung der Gemeinde sein. Und nach meinem Schriftverständnis steht nichts mehr aus, bis er kommen wird. Mit einer Ausnahme: die Zahl aus den Nationen muss erfüllt werden. Nun weiß aber keiner von uns, wie groß die Zahl ist. Wenn wir die genau wüssten, könnten wir ungefähr sagen, wie lange es noch dauert. Aber der Herr sagt auch deutlich und klar, warum er noch nicht gekommen ist. In 2. Petrus 3 sagt er, es werden in der letzten Zeit Spötter und Spöttereien kommen. Die werden sagen, glaub doch nicht an das Märchen. Vor 2000 Jahren haben sie schon gesagt, er kommt. Und wo ist er? Ist nicht gekommen. Ihr Lieben, ich bin persönlich überzeugt, dass wir heute im 7. Jahrtausend lebend, eben dieses 7. Jahrtausend als Menschheit nicht mehr so erleben werden wie die anderen 6000 Jahre. Sondern ich bin zutiefst überzeugt, dass dieses 7. Jahrtausend der große Sabbat Gottes sein wird, das 7. Friedensjahr Gottes. Und dass dieses angefangene Jahr, das 7. Jahr, das tausendjährige Reich bringen wird. Und dann wird die Stelle, die Paulus hier anführt, dass nämlich in ihm, in Christus zusammengefasst wird, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, sich erfüllen wird. Indem das, was im Himmel ist, sowieso schon ihm untertan ist. Und die Gemeinde ist dann bei ihm entrückt. Aber dann wird er mit der Gemeinde, mit den Seinen, auf diese Erde kommen und wird auch dort das Reich Gottes aufrichten. Ihr Lieben, Gott vergisst keine seiner Verheißungen. Auch seinem ungehorsamen Volke Israel gegenüber ist Gott absolut gerecht. Und was war die Verheißung des irdischen Volkes? Das Reich. Das Reich auf dieser Erde. Und das wird kommen. Nur ist das nicht das Reich für uns, denn wir haben unser Bürgertum droben in den Himmeln. Wir sind schon jetzt versetzt mit dem Christus in die Himmelswelt. Und so wird das tausendjährige Reich, das Friedensreich auf dieser Erde sein. Aber erst werden die Katastrophen des Gerichtes Gottes, die große Drangsalszeit über diese Erde kommen. Und ihr Lieben, die Zeichen sprechen dafür, dass wir nicht mehr sehr weit weg sind davon. Denn viel schlimmer kann es auf dieser Erde, was Gottlosigkeit anbelangt, nicht mehr werden. Und dann kommt die Zeit, von der hier der Apostel sagt, in dem Christus wird alles zusammengefasst sein, im Himmel und auf Erden. Und dann werden wir erkennen, dass er tatsächlich der Herr über alles sein wird. Die Welt wird es dann auch erkennen, aber für sie ist es dann zu spät. Dann kommt nämlich Jesus Christus nicht noch einmal als der Heiland und Erretter, sondern dann kommt er als der Weltenrichter. Und in Apostelgeschichte 17 hören wir ja, dass Gott jedem Menschen den Beweis davon gegeben hat, dass er Jesus Christus als den Weltenrichter eingesetzt hat, denn alles Gericht hat der Vater dem Sohne übergeben. Und Gott hat jedem Menschen den Beweis davon gegeben, indem er seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat. Es kann also kein Mensch heute sagen, ich habe keinen Beweis davon. Der erste Beweis, den Gott Menschen jedem gibt, das ist in Römer 1 deutlich gesagt, sie haben keine Entschuldigung, weil Gott sich jedem geoffenbart hat. Sogar den Naturvölkern hat er sich geoffenbart in der Schöpfung. Kein Mensch kann behaupten, dass die Natur, die Schöpfung, die Herrlichkeit, die Gott geschaffen hat, durch Zufall entstanden sei. Das haben ja nur die Menschen hinzugedichtet, weil sie nicht glauben wollen. Aber jeder unverdorbene Mensch weiß ganz genau, dass diese Welt von Gott geschaffen ist, weil es die Bibel so sagt und die Bibel die absolute Wahrheit ist. Kein Mensch hat eine Entschuldigung. Der zweite Beweis, den Gott jedem Menschen gegeben hat, den kann er in der Bibel nachlesen, dass Gott seinen Sohn aus den Toten auferweckt hat und ihn zum Herrn über alles gesetzt hat. Und so wird das, was Paulus hier als Prophezeiung noch ausgesagt hat, buchstäblich in Erfüllung gehen. dass Jesus Christus als der Herr aller Herren, der König aller Könige, zuerst einmal das Reich Gottes auf dieser Erde aufrichten wird und nach diesen 1000 Jahren dann endgültig einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, das himmlische Jerusalem. Und dann schließt sich der Kreis, von dem wir hier im Epheserbrief schon gesprochen haben. In der Vergangenheit, wenn wir es menschlich einmal bezeichnen wollen, von der Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt, über 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, einmündend in das 7. Jahrtausend. Denn was heißt es denn in der Heiligen Schrift zweimal, in den Psalmen in 2. Petrus 3, dass vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und wie lange hat Gott die Erde geschaffen? 6 Tage. Und am 7. Tag ruhte Gott.